Es wirkt. Nee, er wirkt. Unser Gott kriegt es hin. Also selbst bei Betonpfropfen. Selbst das schafft er, dann schafft das mit uns auch. Jetzt wartet auf uns was Schönes. Nämlich Manfred hat uns was mitgebracht, da freuen wir uns drauf. Ich genieße das immer, wenn Manfred predigt. Manchmal denke ich, ich hätte gern noch eine Übersetzung dabei, weil ich Zeit zum Schreiben brauche. Zwischendurch, ich versuche immer mitzuschreiben, weil er wirklich tolle Sachen vom Vater hat, die er uns mitteilt. Gebt ihm einen Applaus und ermutigt ihn.
Wir haben ein wunderbares Thema für diese Einheit. Es ist ein einziger Satz, es ist der wichtigste Satz meines Lebens geworden. Und wie wir gleich sehen werden, es ist der wichtigste Satz im Leben von Jesus gewesen. Und wir haben durch Dell vorher schon eine hochkreative, sportliche, ganzheitlich anschauliche Version bekommen, was das heißt. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude oder an dir habe ich Wohlgefallen. Und was das auch in einem Leben auslösen kann. Und das war nicht nur bei Dell so, das war auch bei mir so. Nachdem ich fast 30 Jahre schon Jesus kannte und fast 20 Jahre im vollzeitlichen Dienst als Pastor war, hat es mich erwischt mit diesem Satz. Dieser Satz ist mir zur Offenbarung geworden. Und ich möchte zunächst mal vom Neuen Testament, von den entsprechenden Stellen, die wir da finden, uns so einen Hintergrund geben und damit auch den Versuch, da eine Brücke in unser eigenes Leben, in unser eigenes Herz zu bauen, warum auch für dich und mich dieser Satz der entscheidende Lebenssatz für unser ganzes Sein werden kann. Im öffentlichen Leben von Jesu, als er gewirkt hat, auch für die anderen sichtbar, gab es nur dreimal ein Wort vom Vater, das er hörbar für all die anderen über seinen Sohn Jesus gesagt hat. Genau drei Worte. Und die sollten wir ja besonders genau anschauen. Wenn wir wissen, der Vater im Himmel hat sich reduziert auf drei Sätze, die er über seinen Sohn sagt und die offensichtlich so wichtig waren, dass sie andere hören sollten, nicht nur Jesus selber, sondern auch die anderen. Der erste Satz ist in Markus 1, Vers 11. Der Anlass ist die Taufe Jesu. Und wir haben schon gehört, das war noch vor dem öffentlichen Wirken Jesu. Jesu hat keinen Toten auferweckt, keinen Kranken geheilt, keinen Dämonen ausgetrieben. Er hat noch nichts Sichtbares getan. Er wurde getauft von Johannes im Wasser. Dann kam der Geist in Form einer Taube auf ihn. Er war ja schon von Anfang richtig so in den Geist hineingedrängt, schon seine Empfängnis war damit durchdrungen, aber da kam wieder so eine geistliche Dimension und dann kommt das, was wir nennen, die Taufe in die Liebe des Vaters hinein. Was bei der Taufe Jesu geschehen ist, war nicht nur ein symbolischer Ausdruck mit Wasser. Es war auch ein symbolischer Ausdruck, der hier steht, eine Stimme geschah aus den Himmeln, da hat sich der Himmel geöffnet, die Wolken sind auf die Seite gegangen und ein einziger Satz kommt hörbar vom Vater in dieses ganze Geschehen hinein. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jetzt eine bisschen ältere Übersetzung, wir sind noch im Jahr 1905. Ich hoffe, dass irgendwann wir in die Schlachter 2000 übergehen können. Es wird irgendwann klappen. Ja. Also ihr nehmt noch ein bisschen Rücksicht, aber die Genauigkeit ist trotzdem gut gewährleistet. Das Deutsche ist ein bisschen holprig, aber dem können wir ja dann nachhelfen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. In diesen Satz hinein wurde Jesus getauft. In diese Lebenswirklichkeit wurde er bildlich in seinem Herzen hinein getauft. Das war sozusagen das Lebenselement, in dem er lebte. Stellt euch vor, der Fisch braucht das Wasser, die Vögel brauchen die Luft. Jesus brauchte die Liebe des Vaters. Da atmete er auf. Da wurde er mit Leben durchdrungen. Das war die Ausgangssituation. Mit dieser Taufe, mit dieser Ausrüstung hat ihn Gott nun in die öffentliche Wirksamkeit von 3, 3,5 Jahre geschickt. Mit mir, mit meinem Wohlgefallen, mit meiner Liebe wirst du hineingehen in jede Situation. Nicht nur angenehme, auch unangenehme. Nicht nur, wenn sie Hurra schreien und Hosianna, sondern auch, wenn sie schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus lebte in dieser innersten Realität der Liebe seines Vaters. Das war ganz am Anfang, noch vor seinem öffentlichen Dienst. Wenn wir uns mal die Wegstrecke so vorstellen, hier beginnen wir als, mit Jesus als 30-Jähriger, hinten am Kreuz enden wir dann 3, 3,5 Jahre später. Dann war das an dieser Stelle das Reden des Vaters über seinen Sohn. Und das war ihm so kostbar, so wichtig, weil er spürte, in dieser Liebe des Vaters ist sein ganzer Raum, seine Sicherheit, sein Schutz, seine Identität, seine Quelle. Darum konnte er mal sagen, der Sohn, der tut gar nichts, außer was er den Vater tun sieht, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles. Johannes 5,19 steht das. Er zeigt ihm alles. Das heißt, aus dieser Liebesbeziehung zum Vater hat Jesus seinen ganzen Dienst verstanden. Alles war Ausdruck dieses Satzes, jetzt in konkreter Form, durch Berührung, durch Reden, die er gehalten hat, durch Heilung, durch Begegnung. Alles war Ausdruck, der Vater zeigt die Herrlichkeit seiner Liebe durch seinen Sohn. Und so beginnt Jesus seinen Dienst. Das zweite Wort, das wir bei Jesus finden, wo der Vater öffentlich etwas über ihn zu sagen hat, war ungefähr in der Mitte seiner Zeit. Seines öffentlichen Wirkens. Das Geschehen ist jetzt auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Wir sind in Matthäus 17. Da kam eine besondere Herrlichkeit Gottes. Es heißt, die Augen Jesu, sie strahlten wie die Sonne. Und sein ganzer Leib wurde verklärt, wurde umgestaltet. Es wurde wie eine Lichtgestalt. Wir wissen, er hat ein paar seiner engsten Freunde mit hinaufgenommen auf diesen Berg der Verklärung. Es war Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann ist da noch der Mose und der Elia vom Alten Bund so als Repräsentanten erschienen. Da war ein besonderer Moment der Herrlichkeit Gottes, der sichtbaren, manifesten Herrlichkeit Gottes. Und inmitten dieser Situation heißt es, während er, Jesus, noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Das zweite Wort kommt uns irgendwie schon fast bekannt vor. Der Unterschied, das erste Mal sagte Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Jetzt sagt er es auch, weil es die anderen so richtig aufnehmen sollten. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn hört. Also nicht mehr Elia, nicht mehr Mose, nicht mehr der alte Bund ist wichtig. Das werden wir am Samstag anschauen. Sondern ihn hört. Das Neue, was in meinem Sohn jetzt ausgedrückt wird. Dieser Plan C, von dem wir gestern gehört haben. Hier kommt ein Geschehen mitten in einer Dienstzeit von Jesus, wo der Vater im Himmel das noch einmal bekräftigt. Und wir können uns fragen, ja, Vater im Himmel, hast du nichts anderes über deinen Sohn Jesus zu sagen? Da gäbe es doch noch so vieles anderes zu sagen. Er ist der Erlöser, er ist der Erretter, er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist der die ganzen Prophetien des Alten Testamentes erfüllt. Er ist der Bräutigam der zukünftigen Braut. Man kann so vieles über ihn sagen und die Bibel ist voll auch von Ausdrucksformen der Wertschätzung für Jesus. Aber was der Vater über seinen Sohn sagt, ist immer dasselbe. Es ist mein geliebter Sohn. Er ist der Sohn meiner Freude. Nun erinnert sich Petrus Jahre später an dieses Geschehnis, was wir hier gelesen haben, in Matthäus 17,5 auf dem Berg der Verklärung. Und er schreibt darüber etwas im Petrusbrief, und zwar im 2. Petrus 1, Vers 17. Und das gibt nun eine ganz besondere Offenbarung auf das, was eigentlich auf diesem Berg der Verklärung in tieferem Sinne passiert ist. Diese Stelle heißt nun, Petrus sagt, denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was sagt Petrus damit mit anderen Worten? Dieses Geschehen, diese Stimme aus dem Himmel war nicht nur eine Stimme, sondern diese Stimme brachte eine geistliche Wirklichkeit auf das Leben von Jesus, nämlich sie brachte Ehre und Herrlichkeit. Mit dieser Stimme der Liebe kommt die Herrlichkeit auf Jesus, auch auf den Mensch gewordenen Jesus. In der Ewigkeit vorher hatte er sowieso schon, aber jetzt war er Fleisch geworden, jetzt war er einer von uns. Und jetzt bekommt er eine Zusage der Herrlichkeit Gottes durch diesen einen Satz. Und zwar von der prachtvollen Herrlichkeit. Andere Übersetzung sagt, von der hocherhabenen Herrlichkeit oder von der Herrlichkeit aller Herrlichkeiten. Wer ist das? Wer ist diese Herrlichkeit? Der Vater. Der Vater spricht über seinen Sohn. Und er sagt, du, mein Sohn, ich gebe dir mit meinem Wort der Liebe meine Herrlichkeit. Und die ist sichtbar geworden auf dem Berg der Verklärung durch seine Umgestaltung, durch seine Verklärung. Er hat gestrahlt wie die Sonne. Da war diese Herrlichkeit nun auch in einer leiblichen, verkörperlichen Form sichtbar. Das heißt, mit dieser Stimme kommt die Herrlichkeit Gottes wieder in einer neuen Weise auf Jesus. Was ist die Herrlichkeit Gottes im Neuen Testament? Die Doxa, alttestamentlich Kabot. Dieser Glanz, diese Majestät, diese Schönheit, diese unendliche Herrlichkeit seines Wesens heißt auch die Schwere, das Gewicht, die Identität, das eigentliche Wesen, wer jemand ausmacht. Dieser ist mein geliebter Sohn. Das ist das tiefste Kennzeichen von Jesus, der geliebte Sohn seines Vaters zu sein. Und jetzt lesen wir in Johannes 17 etwas von dieser Herrlichkeit. Und zwar diese Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat. Johannes 17 ist das bekannteste Gebet von Jesus, das längste, das ausführlichste, was nochmal so richtig sein Herzensausdruck ist. Nämlich er ringt um die Einheit seiner Kinder, er ringt darum, dass Gott der Vater richtig durchkommt. Und da heißt es in den Versen 22 bis 24. Und die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was ist die Herrlichkeit Jesu gewesen? Er sagt, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und Petrus sagt, er hat Herrlichkeit bekommen durch diesen Satz, du bist mein geliebter Sohn. Also spricht Jesus von seiner eigenen Herrlichkeit als der Liebe des Vaters. Und er sagt, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast als dein Sohn, nämlich ich bin dein geliebter Sohn und du hast Wohlgefallen an mir. Dieselbe Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben. Dir, mir. Dasselbe Maß an Herrlichkeit, das Jesus von seinem Vater bekommen hat, hat er weitergegeben. Das ist letztlich die Frucht des Kreuzes von Golgatha, wenn er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Der Weg zum Vater ist frei, dass auch wir Königskinder sein dürfen, die in diese selbe Stimme der Liebe hineingetauft werden. Nämlich, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich meine Freude. Das heißt, hier kommt dieser Zusammenhang, dass das nicht nur etwas exklusiv für Jesus war. Das war früher immer meine Denkweise. Ich dachte, ja, Jesus, das ist klar. Jesus ist der Vollkommene, der hat nie einen Fehler gemacht. Jesus war immer der Brave, der war total im Willen Gottes. Ich bin nicht der Brave, ich mache Fehler, ich hau daneben, ich bin unwürdig und so weiter. Also wie soll ich mich damit vergleichen? Das ist das Wunder der Neugeburt. Das ist das Wunder von Golgatha. Das ist das Wunder, dass wir hineingenommen werden in dieselbe Herrlichkeit, die Jesus vom Vater empfing. Hier steht schwarz auf weiß, Vater, ich habe ihnen Herrlichkeit gegeben. Und zwar genau dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Das heißt, er spricht von der Herrlichkeit der Liebe seines Vaters, sagt, die behalte ich nicht für mich. Das ist kein Privileg, das ist nichts Exklusives alleine für meine Person, sondern durch das, was ich am Kreuz vollziehe, gebe ich ihnen dieselbe Herrlichkeit. Kann irgendjemand das fassen? Halleluja. Ich spüre, dass zu dieser Wahrheit braucht es Offenbarung, weil du kannst das tausendmal hören. Aber wenn es nicht im Herzen Klick macht, wenn du nicht spürst, das gilt mir, da bin ich mit meiner Person, mit meinem ganzen Sein gemeint. So denkt der Vater über mich, so lächelt er über mich. Was haben wir dafür so ein schönes Angesicht? Ist das nicht goldig? Weißt du, wenn der Vater auf dich schaut, durch Jesus, was er vollbracht hat, dann lächelt er, dann sagt er, du bist mein geliebter Sohn. Und über geliebte Söhne lächle ich. Und über geliebte Töchter freue ich mich. Und ich tanze mit ihnen. Und ich bin für sie und nicht gegen sie. Ich bin doch nicht gekommen, dir ständig deine Fehler vorzuhalten. Ich bin gekommen, um deine Sünden zu vergeben. Ich bin gekommen, um jede Verdammnis aufzulösen. Ich bin gekommen durch Jesus, um diese Anklage, diesen Teufelskreis des ständig sich schuldig fühlens und abarbeitens und wieder neu religiös werden, den zu durchbrechen. Darum, wir brauchen diese Stimme der Liebe, die sagt, ich bin dein geliebtes Kind und dein Wohlgefallen, deine Freude, dein Jauchzen, dein begeistert sein, dein Singen und Tanzen über mir, das ist die Realität meines Lebens, dass wir lernen, in diese Taufe hineinzukommen. Und das ist nicht nur ein Moment, sondern das ist ein Lebenselement. Weißt du, dass beim Wasser tauchen wir ja nach gewisser Zeit wieder auf. Es ist gut, wenn wir nicht zu lange unten bleiben. Bei der Liebe des Vaters ist es genau andersrum. Du kannst gar nicht genug lange drin sein. Und je mehr wir uns einweichen in dieses Lebenselement der Liebe des Vaters, umso mehr wird diese Wahrheit in die tieferen Poren unseres Seins hineinsickern und wird Wege finden, uns dieses vor Augen zu führen. Bei mir fing das vor ungefähr 7 Jahren an, mitten in einer tiefen Lebenskrise, wo ich anfing zu spüren, irgendwas mit meinem Gottesbild stimmt nicht. Ich war so getrieben, so leistungsorientiert, immer richtig sein, immer gut sein, immer funktionieren, immer irgendwie Erfolg haben, Zahlen müssen her, Wachstum der Gemeinde und Ausbreitung des Dienstes und letztlich ja auch Karriere im Reich Gottes, ist ja dasselbe Spiel wie in der Welt auch, nur ein bisschen frommer angestrichen. Also dann wächst du und dann reifst du und dann kriegst du Verantwortung und dann hast du eine Stellung und dann meinst du mit einer Position, bist du bedient und fühlst dich besser. Und dann war in mir so ein Treiber, gell? Ich bin Pastor, ja, jetzt muss ich mal übergemeindlicher Pastor, so Regionalleiter, so wie so ein Bischof, gell? So ähnlich werden und dann irgendwie immer weiter und so ein Getriebensein und dann zu spüren, all das ist eigentlich nur Ersatz, all das ist nur eine Perversion dessen, was Gott uns zutiefst geben möchte. Jesus war nie nach Ämtern und Positionen aus. Warum? Er ruhte in der Liebe seines Vaters. Darum konnte er es aushalten, dass die einen ihn total ablehnten und die anderen ihn hochjubelten. Er konnte mit beidem gut umgehen, weil beides letztlich nicht seine Lebenswirklichkeit war. Also das war das Geheimnis für ihn. Und ich glaube, in diesen Lebensstil will uns alle Jesus mit hineinnehmen. Er sagt, ihr seid meine Freunde und ich sage euch alles, was ich vom Vater empfangen habe, auch dieses Wort. Und er will uns als Freunde mit hineinnehmen, mit in diesen Lebensstil. Und ich möchte uns alle ermutigen, das ist ein Prozess. Manche denken, ja, bei mir hat es noch nicht Klick gemacht, also jetzt bin ich außen vor und jetzt muss ich da warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, manchmal geht es ganz langsam, ein Schritt nach dem anderen. Und manchmal geht es Monate, manchmal Jahre, bis wir in diese tiefen Schicht des Geliebtseins eindringen können, weil wir oft so falsch und anders geprägt wurden. Hier haben wir also einen Zusammenhang, dass dieses Wort von Jesus auf dem Berg der Verklärung eigentlich ein Wort der Herrlichkeit ist über Jesus. Und er sagt, genau diese Herrlichkeit, die gebe ich weiter. Klammergedanke, nur dass wir Johannes 17 verstehen, ohne diese Herrlichkeit in der Gemeinde, auf den einzelnen Geschwistern, wird es nie Einheit geben. Einheit kannst du nicht machen. Einheit kannst du nicht befehlen. Einheit kannst du nicht organisieren. Einheit kannst du auch nicht einfach predigen und dann geschieht's. Einheit kommt aus der Tiefe des Herzens eines Menschen, der weiß, ich bin bedingungslos geliebt von meinem Vater und deswegen kann ich auch den anderen annehmen, auch wenn der noch ein bisschen komisch ist und mir eigentlich auf den Füßen rumtappt und mich verletzt hat, sondern weil das eigene Geliebtsein die Herrlichkeit geworden ist, können wir auch die Herrlichkeit des anderen entdecken. Wenn du aber nicht in deiner eigenen Herrlichkeit lebst, also nicht im eigenen Geliebtsein, dann wirst du beim anderen viele andere Dinge entdecken, die nicht so herrlich ausschauen. Und da gibt es ja auch viel zu finden. Massig Stoff. Die Frage ist immer, in welcher Wirklichkeit lebe ich? Nicht, wie ist der andere, sondern was ist in meinem eigenen Herzen. Das ist die Basis für Johannes 17. Und bitte, wenn ihr mal über Johannes 17 sprecht, macht es nicht als Druck. Es ist so viel gepredigt worden als Druck, was man alles tun muss. Dann lasst uns hineintauchen in diese Wirklichkeit der Liebe des Vaters. Und die Einheit wird sich daraus wie ein Strom ergeben, dass es fließt. Wir können eins sein. Du kannst sogar mit deinem Ehepartner eins sein. Sogar. Was manche nicht für möglich halten. Das ist die schönste Einheit, die es gibt. Und da beginnt es ja auch. Aber du kannst es nicht, wenn du nicht in deiner eigenen Herrlichkeit lebst. Also seit wir das lernen, können wir das auch füreinander viel mehr entdecken und einander wertschätzen, auch in unserer Unterschiedlichkeit. Aber ich weiß, ich bin geliebt von meinem Vater und da ist meine erste Quelle, aus der ich lebe. Und so kann ich das ja auch weitergeben und sie, meine Frau, genauso. Und dann kann sich daraufhin etwas aufbauen. Und in der Gemeinde ist es ja nicht anders. Wir kommen zum dritten Wort. Das war kurz vor Golgatha. Ganz wenige, eigentlich ja, ganz wenige Tage davor, sprach er über dieses letzte Geschehen, auch über diesen Kampf, der in ihm nun entbrannte. Und dieses Wort beim ersten Lesen scheint nun ein bisschen anders zu sein, aber bei unserem Hintergrund, den wir jetzt uns schon geschaffen haben, merken wir, wovon der Vater spricht. Dieses Wort heißt jetzt so, Johannes 12, sind wir jetzt, 27 und 28. Jesus sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. Der einzige Satz am Schluss, den der Vater über seinen Sohn sagt. Jesus war in einem Kampf. Ja, seine Seele war bestürzt, aufgerieben. Und natürlich suchte seine Seele, genauso wie wir das können, irgendwie einen anderen Ausweg. Und dann kommt in ihm auch diese Frage hoch. Ja, Vater, kannst du mich nicht rausretten? Gibt's da nicht irgendwie doch eine Abkürzung? Aber dann spricht es aus seinem Geist. Nein, Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen. Die Liebe des Vaters ist die Herrlichkeit. Jetzt soll er diese Liebe des Vaters, seine Liebe, in seinem Sohn sichtbar machen, verkörpern, und zwar auf eine nie dagewesene Weise dieses stellvertretenden Leidens und Sterbens für uns. Damit es, und das ist das Herz Gottes, damit es ein für alle Mal sichtbar und bewiesen wird von Gottes Seite, wir brauchen nie mehr an seiner Liebe zu zweifeln. Das ist die Aufrichtung des Kreuzes. Das ist das Pluszeichen. Aus unserem Minus wird das Plus. Und wenn wir das Kreuz anschauen, dann schauen nicht zuerst irgendwie das in einem religiösen Sinne mit Mentalität und mit irgendwelchen Gefühlen an. Dann schau es an als das große Plus deines Lebens, das Jesus im Auftrag des Vaters über dich und mich ausgesprochen hat. Und dass Jesus nun sagt, am Ende, kurz vor seinem Sterben, nein, es geht jetzt nicht darum, was ich, was mein Fleisch, was meine Seele will und vor was ich Angst habe, sondern ich habe einen Herzenswunsch, Vater, verherrliche deinen Namen. Mach also nochmal deine Herrlichkeit, deiner Liebe groß, und zwar so groß, dass sie jedermann verstehen kann, bis an die Enden der Welt. Und dass es ein für alle Mal, für alle sichtbarer Ausdruck ist. Auch wenn wir anfangen wieder zu zweifeln, wieder an uns rumzumachen, uns verändern wollen und denken, wir sind nicht gut genug und irgendwie passt das alles nicht. Dann war Jesu Anliegen, es soll sichtbar werden. Er soll sich verherrlichen. Und was sagt der Vater im Himmel? Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn wiederum verherrlichen. Wie hat er ihn verherrlicht? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Die Herrlichkeit war schon sichtbar. Sie war öffentlich gemacht. Bisher mehr in Worten und zeichenhaften Ausdrucksformen. Seine Wunder waren ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Zum Beispiel das erste Wunder, wo Jesus sagt, da ist seine Herrlichkeit offenbar geworden. Kennt ihr das? Wasser in Wein. Das ist Herrlichkeit. Wasser in Wein. Ich finde das genial. Gott macht seine Herrlichkeit sichtbar, indem wir Wein trinken. Also in Maßen, genau. Genau. Aber was ist das für ein Ausdruck? Wir sollen nämlich betrunken werden von seiner Liebe. So sehr eingehüllt, so sehr fasziniert von ihm, dass wir alles andere vergessen. Weißt du, Betrunkene kümmern sich um nichts anderes, als nur um das, was im Moment gerade ist. So sollen wir verliebt sein in Jesus und die Liebe des Vaters empfangen. Ich habe ihn schon verherrlicht, sagt der Vater. Und ich werde es wiederum tun, und zwar in einer Weise, wie es niemals hier auf Erden geschehen ist. Und dann im Gefolge, ich habe jetzt diese Verse nicht hier noch weiter auf dem Beamer, aber im Gefolge kommt dann, das lese ich nur mal schnell, dass wir verstehen, warum das hier steht. Die Menge nun, die dabei stand, die es hörte, sagen, es habe gedonnert mit diesem Wort. Andere sagen, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nein, das ist gar nicht um meinetwillen jetzt geschehen mit dieser Stimme, sondern um euretwillen. Ihr solltet diese Stimme hören, nämlich jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist das Ziel, kämpft gegen diese Herrlichkeit, gegen diese Liebe des Vaters. Es ist der Fürst dieser Welt, es ist der Teufel mit seinen Anklagen. Und jetzt heißt es, er wird hinausgetan, er wird hinausgeworfen. Und wenn ich von der Welt erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das heißt, am Kreuz von Golgatha ist der höchste Ausdruck der Liebe des Vaters, den es jemals gegeben hat und den es jemals geben wird. Das heißt, hier macht Gott, der Vater, etwas öffentlich sichtbar, um auch uns mit unseren oft so kleinen, bedrängten, ängstlichen Seelen zu zeigen, du, diese Liebe des Vaters, die ist nicht nur eine Wirklichkeit in uns, die dann gefühlsabhängig ist, sondern das ist eine Wirklichkeit, die ich aufgerichtet habe, sichtbar bis in die geistliche Welt. Und der Teufel erzittert davor, weil er sieht, hier kommt er nicht ran an dieses Kreuz. Sobald wir hier sind und durch dieses Kreuz am Herzen des Vaters, sind wir für ihn nicht mehr erreichbar. Dort sind wir in den Armen des Vaters. Dieses Gericht wird vollzogen. Und Jesus sagt dort, wenn ich also erhöht bin an diesem Kreuz und dann natürlich auch beim Vater im Himmel bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und ich werde sie in dieselbe Herrlichkeit hineinziehen, die ich habe. Und ich werde sie beschenken mit dieser Herrlichkeit. Das also diese drei Worte. Es beginnt mit der Taufe. Es beginnt mit dieser Liebeserklärung des Vaters an seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es geht weiter über diesen Berg der Verklärung mit demselben Bekenntnis. Und es geht bis zum Ende, bis ans Kreuz, wo er dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Der Zugang zum Vater ist vollbracht. Noch ein paar Erklärungen für uns ganz persönlich. Was hat das mit uns zu tun? Psalm 8, Vers 6. Wie war das bei unserer Schöpfung? Du hast ihn, da ist der Mensch gemeint, zum Herrscher gemacht. Nein, das ist jetzt irgendwie falsche Vers, mach mal eins davor. Irgendwie ist die Zählung hier wahrscheinlich anders. Genau, das ist das Richtige. Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. So war das am Anfang, bei der Schöpfung. Wir sind alle geschaffen als Herrlichkeitswesen im Paradies. Und wir haben gestern schon gehört, das Kleid, das wir anhaben hatten, oder Adam und Eva trugen, das war das Kleid der Herrlichkeit. Die Liebe Gottes hat alles geschützt. Die Liebe deckt alles zu, heißt beim Petrusbrief. Die Liebe bedeckt alles. Das heißt, wir sind als Herrlichkeitswesen geschaffen. Jeder von uns. Das Ebenbild Gottes zu sein, bedeutet Herrlichkeitsträger zu sein. Gott ist ein Gott der absoluten Herrlichkeit. Wir sind die Krone der Schöpfung. Keine Schöpfung hat Herrlichkeit außer der Mensch. kein Tier, keine Pflanze, nichts anderes. Wir haben diese Herrlichkeit Gottes, seiner Liebe bekommen, von Anfang an. Nun, was ist mit dem Sündenfall passiert? Römer 3, Vers 23, dieser ganz bekannte Vers. Es ist kein Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Eigentlich steht hier, sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Oder andere Übersetzung, wie hast du, Mariana, gesagt, sie verkörpern nicht mehr die Herrlichkeit. Wir sind nicht mehr dran an der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist uns geraubt worden. Weißt du, das eigentliche Wesen der Sünde ist nicht moralisches Fehlverhalten. Das ist nur die Auswirkung. Wir bleiben immer bei unseren Tatsünden stehen. Das sind nur die Konsequenzen. Das eigentliche Geschehen der Sünde ist, der Teufel oder die Sünde hat uns Herrlichkeit, unsere Würde, unseren Glanz, unsere Identität des Geliebtseins geraubt. Wir sind nicht mehr in dieser Beziehung, nicht mehr in dieser Schönheit und Lieblichkeit des Wesens drin, sondern jetzt kommt die Macht der Zerstörung. Ich vergleiche das gerne mit so einem herrlichen Gebäude im Mittelalter, vielleicht ein Schloss mit viel Prunk und Glanz. Heute, wenn du zu dieser Stelle gehst, Jahrhunderte später, siehst du vielleicht nur eine Ruine. Die Zeit, die Kämpfe, die Kriege, alle haben beigetragen, dass aus diesem Schloss eine Ruine geworden ist. Weißt du, und so in gewisser Weise ist es mit uns Menschen. Wir alle waren mal Herrlichkeitsträger. Und jetzt sind wir durch die Sünde eine Ruine geworden. Hallo Ruine. Ich bin auch eine. Von dem Natürlichen, was geschehen ist. Alle irgendwie gekennzeichnet. Und jetzt sagt Jesus, er hat uns Herrlichkeit zurückgegeben. Das, wozu wir anfangs geschaffen worden sind, was uns die Sünde und der Teufel geraubt hat, das hat er in seiner Person durch seine Erlösung uns wieder erstattet und uns in dieses Herrlichkeitswesen hineingeformt, ja, mit dieser Neuschöpfung hineingeboren. Hebräer 2, Vers 9 und 10. Da wird das noch einmal neutestamentlich jetzt ausgedrückt. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also Jesus wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, sodass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte, denn es geziemte ihm um des Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Durch sein Werk hat er die Söhne und Töchter gerufen, zurück zur Herrlichkeit, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das heißt, das Erlösungswerk ist nicht nur, wir bleiben am Kreuz stehen und sagen, ja, Jesus, vergib mir meine Sünden und tun das immer und immer wieder, sondern wir gehen durch Jesus hindurch mit ihm an das Herz des Vaters und dort werden wir gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Wir bekommen dieselbe Krone, die Jesus aufgesetzt bekommen hat. In diesem Bekenntnis, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt fängt ein Lebensprozess an. Das ist ja nur der Beginn. Also diese 3 Jahre sind ja symbolisch auch für unser Leben. Das ist ein Prozess. Und es fängt irgendwann damit an, dass wir irgendwie das verstehen, dass mit der Liebe des Vaters ist wohl nicht nur eine Theologie, das ist nicht nur ein Wissen, das irgendjemand mal mit ein paar Bibelversen hier vermittelt, sondern das fängt an, eine Wirklichkeit des Herzens zu werden. Und dann beginnt ein Prozess. Von diesem Prozess spricht dann Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, was nämlich geschieht mit dieser Herrlichkeit. Es ist faszinierend. Wir alle aber, das sind wir gemeint, die wir jetzt zu Jesus gehören. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Was ist das für ein Prozess, der jetzt in Gang kommt? Wir sind hineingeboren als Söhne und Töchter. Wir erkennen, Jesus ist der Urheber unseres ewigen Heils. Er hat Herrlichkeit weitergegeben und wir schauen jetzt diese Herrlichkeit beständig an. Wörtlich steht hier, wie in einem Spiegel schauen wir sie an. Diese Herrlichkeit. Was ist das? Die Liebe des Vaters. Der geliebte Sohn Jesus. Aber weil es ein Spiegel ist, schauen wir auch das eigene Geliebtsein an. Wenn du in den Spiegel nächstes Mal schaust, dann schau mal nicht deine Falten, deine Frisur, deine Altersflecken, dann schau mal dein Geliebtsein an. Wow, hier steht die Herrlichkeit Gottes in Person. Geliebt, von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, schon auserwählt für eine Herzensbeziehung mit ihm. Weißt du, und Paulus sagt, wenn wir diese Wirklichkeit beständig anschauen, dann passiert etwas. Du kannst nicht diese Wirklichkeit anschauen und derselbe bleiben. Nein, diese Wirklichkeit des Anschauens verändert uns. Wörtlich steht hier, sie gestaltet uns um. Da geschieht eine Metamorphose. Da geschieht ein beständiger Veränderungsprozess. Und zwar, Paulus sagt, wir werden hineingeformt, hineinverwandelt in ein Bild, das wir anschauen. Es ist das Bild der Herrlichkeit. Es ist das Bild von Jesus, der geliebte Sohn. Es ist das Bild des himmlischen Vaters mit seiner ewigen Liebe. Es ist das Bild meines eigenen Geliebtseins. Wann brauche ich das Bild besonders? Wenn ich mich nicht liebenswert fühle, wenn ich auf die Nase gefallen bin. Der Teufel sagt, jetzt geh mal zuerst 3 Wochen, mach eine Runde und häng mal dein Schuldgefühl nach, arbeite das mal gefälligst ab und dann kannst du irgendwann wieder kommen. Der Vater im Himmel sagt, du, genau jetzt brauchst du es. Jesus ist dafür gestorben. Komm, schau mich an, meine Herrlichkeit. Schau mich an. Schau mich an. Wir brauchen ein Bild. Wir brauchen ein Bild, das uns verändert. Bilder haben Macht. Das Bild, das du anschaust, wird dich verändern. Darum ist so wichtig, nicht nur äußerlich, was wir im Fernsehen und sonst anschauen, Pornografie und so weiter, lässt grüßen, zerstörerische Mächte. Nein, wir brauchen vor allem ein Bild des inneren Herzens von uns selber. Denn das Bild, das du von dir durch den Vater im Himmel, durch Jesus nun neu bekommst, das er einpflanzt, das immer mehr Wirklichkeit werden wird, das Bild wird dich hineinverwandeln, dass du immer mehr so wirst. Wie der geliebte Sohn, wie diese Herrlichkeit. Wir werden immer mehr in ein Bild der Herrlichkeit verwandelt und dann kann man immer mehr sagen, ganz der Papa. Dann stimmt's, ganz wie Jesus, ganz der Bruder. Der schlägt ihm so richtig nach. Und das ist dann ein Kompliment. Weißt du, das ist eigentlich das Lebensprogramm für uns. Wir werden in die Herrlichkeit hineingetauft, in die Liebe des Vaters. Dieses Meer ist ein Meer der bedingungslosen, grenzenlosen, unaufhörlichen Liebe Gottes. Wisst ihr, Gott ist Liebe, Gott hat nicht nur Liebe. Wir Menschen denken immer, Gott, wir haben Liebe. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, die einen vielleicht 10 Liter, die anderen 1000 Liter. Wir denken in so Kategorien der Begrenzung. Gott hat nicht Liebe. Und selbst das Meer ist viel zu klein für ihn. Einmal Hand aufmachen, schon hat er alles drin. Gott ist Liebe. Das ist was ganz anderes. Gott ist Liebe. Das ist sein Lebenselement, sein tiefstes Wesen. Das ist seine Herrlichkeit. Und er tauft uns hinein in diesen Raum der Liebe. Und jetzt fangen wir an, uns darin zu bewegen. Jeden Tag. Das ist nun in dieser Stimme der Liebe zu bleiben. Weißt du, Gott kann 100-mal über dir sagen, du bist mein geliebter Sohn. Wenn du es nicht zu deiner eigenen Stimme machst, hat es keine Wirkung. Das ist jetzt dieser Prozess. Manche nennen das Heiligung. Aber bei Heiligung stellt es vielen schon wieder die Nackenhaare auf, weil sie alles sich vorstellen, was sie nicht mehr tun dürfen und was sie jetzt unbedingt machen müssen. Für mich ist Heiligung 2. Korinther 3,18. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Im Anschauen. im Anschauen. Veränderung geschieht nicht durch Anstrengung, sondern durch Anschauung. Nicht Anstrengung, sondern Anschauung. Das ist das Geheimnis. Sich mit dieser Wirklichkeit des Geliebtseins zu verbinden, sich eins zu machen. Und nur noch eine Schlussfolgerung, die Jesus selber mal getroffen hat. In Johannes 5, zunächst Vers 41 und 42. Jesus spricht hier zu seinen Menschen im Umfeld: Ich nehme nicht Ehre, da steht das Wort Herrlichkeit, also auch das Wort Doxa. Ich nehme nicht Herrlichkeit von Menschen. Aber euch kenne ich, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Was sagt Jesus hier? Er sagt: Ich nehme nicht die Herrlichkeit von Menschen. Das meint das Wertgefühl, die Anerkennung, das Gewicht vor Menschen irgendwie was darzustellen. Er sagt: Nein, ich nehme nicht meine Identität aus dem heraus, was Menschen über mich sagen. Jesus war frei von Menschen in einem sehr gesunden Sinne, dass er nicht abhängig war von dem, ob sie ihm gerade wohlgesonnen waren oder ihn abgelehnt hatten. Nein, Jesus sagt: Ich nehme nicht diese Herrlichkeit, diese Bedeutung, diese Zuwendung, diese Position, die mir Menschen geben wollen, und dann nächste Woche ist wieder alles anders. Nein, er lässt sich gar nicht auf dieses Spiel ein. Er sagt: Bei euch aber sehe ich, dass ihr die Liebe Gottes gar nicht in euch habt. Das ist ein interessanter Gegensatz. Er sagt: Ich mache mich nicht abhängig von Menschen und nehme nicht ihre Herrlichkeit, also ihren Glanz, was sie mir aufgeben, was sie mir geben wollen, nehme ich nicht für mich. Denn ich habe die Liebe Gottes im Herzen. Ich habe die Liebe meines Vaters. Ich lebe beständig in der Liebe meines Vaters. Das war sein Bekenntnis immer und immer wieder. Ich tue gar nichts anderes, als nur, was ich ihn tun sehe. Ich bleibe in dieser Beziehung. Ich bin in ihm gegründet. Das ist mein Wesen. Das ist meine Sicherheit, mein Schutzraum. Aus dieser Quelle trinke ich jeden Tag. Er sagt: Aber bei euch sehe ich, ihr habt eben nicht diese Liebe Gottes in euch. Und es ist so, wenn wir nicht die Liebe Gottes in uns haben, dann suchen wir die Herrlichkeit irgendwo anders. Also der Mensch ist ein Herrlichkeitswesen. Jeder Mensch, auch wenn er noch so zerstört ist. Und jeder Mensch ist auf der Suche, bewusst oder unbewusst: Wo bekomme ich Herrlichkeit im Sinne von Anerkennung, Wertschätzung, Gewicht? Wer sieht mich? Wo bin ich wichtig? Wo bekomme ich Ehre? Jeder Mensch hat das irgendwie in sich, und das ist gar nicht schlecht. Das dürfen wir gar nicht gleich jetzt verteufeln. So ist der Mensch geschaffen. Ein Tier braucht das nicht in diesem Sinne. Manche vielleicht auch, aber mein Hund hat es auch gebraucht. Das ist also ganz wichtig ist. Ja. Aber der Mensch braucht es irgendwie noch mal anders. Wenn er das nicht vom himmlischen Vater bekommt, dann wird er anfällig. Dann sucht er es. Vers 44 sagt dann hier: Wie könnt ihr glauben, die ihr Herrlichkeit, steht wieder dieses Wort, Herrlichkeit voneinander nehmt und die Herrlichkeit, welche von Gott alleine ist, nicht sucht? Wie könnt ihr glauben im Sinne, wie könnt ihr ganz euer Herz Gott öffnen und ihm vertrauen, wenn ihr noch so sehr auf Menschen schaut? Weißt du, das Hauptkampffeld in unserem Herzen ist: Bei wem suche ich Herrlichkeit? Du sagst das nicht mit diesen Worten, aber so wie wir oft im Alltag handeln, ist es nichts anderes. Ich möchte wertgeschätzt sein. Wenn wir verletzt werden, fühlen wir in unserer Ehre gekränkt. Da ist die Herrlichkeit angeknackst worden. Dann machen wir uns abhängig. Wie denkt er? Was erwarten Sie? Wie muss ich sein? Was muss ich arbeiten? Welche Position muss ich haben? Also es gibt so viele Spielarten nun unter den Menschen, wie wir diese Herrlichkeit suchen. Ruhm, Ehre, Reichtum, Karriere, Machtposition, alles sind letztlich Formen, um diese Herrlichkeit irgendwie in unser Leben hineinzukriegen. Und Jesus sagt, wir können eigentlich gar nicht ganz tief mit Gott verbunden sein, ganz tief an seinem Herzen zur Ruhe kommen, wenn wir immer noch uns ausrichten auf die Menschen und letztlich ihre Bestätigung suchen. Darum, das war auch das Problem der Pharisäer, das sage ich noch in Johannes 12, 43. Denn die Herrlichkeit der Menschen war ihnen lieber als die Herrlichkeit Gottes. Das war das Problem der religiösen Leute damals. Die Herrlichkeit der Menschen war ihnen lieber als die Herrlichkeit Gottes. Sie wollten gut dastehen. Sie wollten gesehen werden. Sie wollen Meister und Rabbi genannt werden, Hochwürden und alle Ehrentitel bekommen. Sie wollten ernst genommen werden. Gott sagt, nein, macht euch frei. Ihr seid Herrlichkeitswesen, aber es gibt eine Quelle. Und Jesus lebte in dieser Wahrheit. Ich bin der geliebte Sohn. Also das ist für mich der entscheidende Satz meines Lebens geworden. Nicht nur vor 7 Jahren, als das anfing. Die ganze Zeit. Und ich merke, es geht immer tiefer. Vor 4 Jahren hat Gott begonnen, zu meinem Herzen zu reden und einen Prozess ausgelöst, der bis heute andauert, mit einer ganz unscheinbaren Frage, die ich auf einmal in mir empfunden habe. Nämlich, der Vater hat mich gefragt, Manfred, genügt es dir, mein geliebter Sohn zu sein? Genügt es dir für dein Wertgefühl, für deine Identität? Ist das genug für dich? Und ich spürte schon, da kommt eine mächtige Dimension. Und ich sagte nicht schnell ja. Ich ließ diese Frage einfach mal so stehen. Und habe sie ihm so auch zurückgegeben. Und habe gesagt, Papa, du weißt ja, wie ich so bin. Und meine ganze Prägung, meine Geschichte von Kindheit auf, immer wollte ich irgendwie groß sein, was Besonderes sein, was darstellen, Leistung, gesehen werden wollen, Position haben, Einfluss, Macht. Das waren immer so Werte für mich, die waren ganz wichtig. Und dann habe ich in gewisser Weise ja auch so eine Karriereleiter beschritten und dann gemerkt, all das erfüllt sich gar nicht, was ich in mir dachte, was jetzt kommt. Und dann hat der Vater immer wieder an dieser Frage angeknüpft. Ganz liebevoll, nicht drängerisch, nicht irgendwie beschämend. Ja, jetzt bist du immer noch nicht so weit, mir richtige Antwort zu geben. Nein, er hat mich einen Prozess geführt. Und in dem bin ich seit 4 Jahren drin. Und ich spüre im Herzen, ich kann immer mehr Ja sagen. Immer mehr Ja sagen, weil ich weiß genau, was die Konsequenz ist, wenn ich immer mehr Ja sage. Die Konsequenz heißt, ich suche diese Herrlichkeit nicht mehr hier auf der Erde, nicht mehr bei Menschen, nicht mehr im Dienst, nicht mehr im Erfolg, nicht mehr, was Menschen über mich sagen. Weißt du, und so hat mich der Vater die letzten Jahre aus sämtlichen Verantwortungen, die ich hatte, ich war im BFP-Vorstand, ich war Leiter eines großen Werkes im BFP, noch andere kleinere Dienste geleitet, hat mich rausgenommen. Jetzt das Letzte war, dass ich nicht mehr angestellt irgendwo bin. Ich bin eigentlich gar kein Pastor mehr. Ich habe keine Funktion, ich habe keine Stellung, ich habe gar nichts. Das war jetzt die letzten 4 Jahre, wo ich spüre, der Vater will an mein Herz, will mich ganz in der Identität eines geliebten Sohnes haben. Und ich spüre die Freiheit. Das, was mich noch vor Jahren bedroht hat, wo ich dachte, unmöglich, da gehe ich ein, das kann ich nicht, da werde ich weggepustet. Wer bin ich da noch? Sage ich heute, Vater, es ist so schön, in diese Liebe des Vaters von dir hineinzukommen und immer mehr darin mein Lebenselement zu finden. Ja, das geht noch weiter und ich spüre, da kommen ganz tiefe Schichten. auch von Leistung, von Arbeit. Wie definiere ich mich? Was muss ich tun, um irgendwie mir noch mein Gefühl zu geben? Und dann zu spüren, ja, der Vater führt mich raus aus dem. Das heißt ja nicht, dass ich nichts mehr tue. Ich tue, glaube ich, sehr viel noch. Aber es geht nicht mehr um dieses Vorzeichen, ich muss es tun, um gesehen zu werden. Ich muss eine Stellung haben, dass ich von anderen geachtet bin und Ehre und Wertschätzung bekomme. Also das loszulassen, spüre ich, das ist ein immenser innerer Kampf. Aber je mehr wir in die Taufe, in dieses Meer der Liebe des Vaters hineintauchen und das beständig anschauen, je mehr wir lernen, in diesem Geliebtsein uns zutiefst von der Identität prägen zu lassen, werden diese Dinge unwichtig. Sie bekommen immer weniger Bedeutung. So hat Jesus gelebt. Also ich erahne etwas von diesem Reichtum Jesu und von dieser Unabhängigkeit Jesu. Er muss nie Menschen recht machen. Er war nie der Spielball von Erwartungen. Er lebte in der Liebe seines Vaters. Und so konnte er dienen. Und wenn der Vater sagte, jetzt ist Zeit zum Predigen, jetzt machst du dieses, jetzt gehst du in diesen Ort, jetzt kommen Heilung, Zeichen und Wunder, dann war das alles okay. Aber nicht nur, weil es gerade auf dem Tagesprogramm von irgendwelchen Menschen und Erwartungen stand. Er lebte in dieser inneren Beziehung. Und dazu lädt er uns ein. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Freude. Ich lächle über dir. Weißt du, dass uns das Lächeln Gottes und sein Wohlgefallen wichtiger wird als das Lächeln der Menschen und das Wohlgefallen. Dass wir nicht mehr abhängig sind, wie uns Menschen letztlich beurteilen. Weißt du, mir ist heute klar, letztlich kann mich kein Mensch tief verstehen. Ich verstehe mich ja selber oft nicht. Was will ich da noch erwarten, dass irgendjemand sich in mich einfühlt und meine tiefsten Schichten versteht? Also manchmal haben wir Vorstellungen voneinander, ja, der versteht mich nicht. Ja, natürlich versteht er dich nicht. Ist doch okay. Das braucht er doch gar nicht. Weißt du, wir müssen ein bisschen gelassener werden, was Menschen betrifft. Ein bisschen unabhängiger. Also das dürfen wir jetzt noch, wir haben eine halbe Stunde uns reserviert für die Zeit jetzt, die Segnungszeit. Das dürfen wir jetzt noch ausdrücken. Und zwar in zweierlei Formen wollen wir das machen. Es gibt hier einen Ort, darum haben wir das Kreuz aufgestellt. Es ist der beste Ort, um alles abzugeben. Und heute Morgen geht es jetzt mal nicht zuerst um unsere Sünden und moralisches Fehlverhalten. Das ja, kann auch sein, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt. Sondern jetzt geht es mal darum, symbolisch mit so einer kleinen Krone deine eigene Ehre, diese eigene Herrlichkeit, dieses selber noch gesehen werden wollen von Menschen. Wenn Jesus spricht, euch ist die Ehre, die Herrlichkeit von Menschen noch lieber als die von Gott. Weißt du, dann steht das für so ein kleines Krönchen. Gell? Aber manche halten so daran fest, dass sie das auf keinen Fall hergeben, denn sie wissen ja nicht, kommt da noch was Besseres. Aber manchmal ist auch der Weg Gottes so, dass er sagt, du, leg doch mal deine Krone ab. Offenbarung 4 gibt so ein Bild. Die Ältesten haben ihre Kronen niedergelegt. Also es geht gar nicht mehr darum, das eigene irgendwie zu bewahren und krampfhaft festzuhalten. Denn der Vater ist schon da und will dir, seht ihr die hier, will dir eine viel, viel schönere, herrlichere, größere Krone seiner Ehre oder vielleicht so eine glänzende seiner Herrlichkeit, seiner Strahlkraft geben, dieses Geliebtsein in ihm. Aber ich habe festgestellt, je tiefer wir in einem Prozess sind, was loszulassen, von krampfhaftem Festhalten, auch von Menschen, wie sie mit uns umgehen müssen, Bestätigung, Verletzungen. Je mehr wir das in der Tiefe loslassen können, und auch das sage ich, das ist ein Prozess, müssen wir immer wieder neu. Je mehr wir das auf dieser Ebene loslassen können, umso mehr können wir eintauchen in diese Krönung unseres Vaters und zu spüren, das ist die eigentliche Herrlichkeit, für die wir alle geschaffen sind. Also diese kleinen Kronen sind lauter Perversionen letztlich, Veränderungen, sind letztlich Ersatzangebote. Das ist nicht das, was uns satt macht. Darum dürfen wir das ausdrücken. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, die Musik wird gleich instrumental im Hintergrund spielen. Da können wir zuerst an diese Stelle gehen. Und da hat es ganz viele kleine Kronen. Kannst du einfach symbolisch was ausdrücken, was du dem Vater heute am Kreuz von Jesus abgeben möchtest? Vielleicht so Dinge, nach denen du getrachtet hast. Menschen, die, ja, die dir ganz wichtig waren, dass sie dich sehen, dass sie dich bestätigen. Und du hast es nicht erlebt. Oder da ist ein ganz tiefer Schmerz darüber, auch nicht so gesehen zu werden. Aber da hat sich vielleicht was verhärtet. Nimm das, so wie du es spürst in dir, und leg das symbolisch mit diesem kleinen Krönchen am Kreuz ab. Und dann gehst du hier rüber. Hier und im ganzen Raum werden jetzt so Krönungsstationen sozusagen sein. Die Mitarbeiter werden sich gleich aufmachen. Und dann lässt du dich in deine wahre Würde und Herrlichkeit nochmal hineinkrönen. Vielleicht auch zum ersten Mal in dieser Form. Und dann hörst du diese Worte. Und dann höre sie. Versuch sie mal zu hören, wie wenn du sie zum ersten Mal hörst. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich habe Freude an dir. Also dann spür das mal für einen Moment, die Herrlichkeit der Liebe des Vaters als Krone auf dir. Die wahre Krone von Gott. Zusätzlich bieten wir Folgendes an. Hier werden noch einige Seelsorger stehen. Wenn du spürst, ja, in meinem Leben ist, vielleicht habe ich noch gar nicht so eine bewusste Lebensübergabe gemacht an Jesus. Vielleicht bin ich wieder weggekommen. Vielleicht möchte ich auch was klären, was einfach auch gut ist, dass es zuerst auch mal ausgesprochen ist. Dann ist auch hier so ein Raum. Einige der Seelsorger werden hier sein. Und da darf man einfach sein Herz zum ersten Mal oder ganz neu auch wieder Jesus schenken. Weil Jesus ist ja der Weg zum Vater. Also Jesus ist die erste Adresse. Und dann gehen wir über Jesus zum Vater. Ich bitte, dass wir aufstehen, dass die Mitarbeiter nach vorne kommen, dass die Musik beginnt. Vater, es ist so unendlich grandios, so unvorstellbar genial, was du in der Erlösung von Jesus für uns vollbracht hast. Und wir bitten dich jetzt für diese Zeit, lass etwas von dieser Herrlichkeit unter uns strahlen. Lass etwas sichtbar werden in dieser Zeit, hörbar in unserem Herzen, von deiner Stimme der Liebe, von deiner Zusage, von dieser Wirklichkeit, die im Himmel schon seit 2000 Jahren ein für alle Mal festgemacht wird, dass sie unser Herz erreichen kann und dass wir ganz tief heute Morgen neu hineingetauft werden in das Meer deiner Liebe, Vater im Himmel. Und schenk du auch Freisetzung, wo wir Herrlichkeit auf falsche Weise gesucht haben, wo wir vor Menschen so wichtig sein wollten. Gib Loslösungen, gib Scheidung im Herzen, gib Bereitschaft abzugeben, um noch tiefer an deinem Herzen zu ruhen. Danke dafür.